Herzlich willkommen zu Mord hoch 2, einem Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich heiße Sarah Wedler. In diesem Podcast behandeln wir geklärte und ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle, mal mehr, mal weniger bekannt. Gemeinsam haben all diese Fälle, dass sie uns nicht mehr loslassen.
Da es in den Fällen um echte Menschen geht, möchten wir euch bitten, in euren Kommentaren oder Diskussionen immer respektvoll zu bleiben. Triggerwarnungen zu den jeweiligen Verbrechen, falls vorhanden, findet ihr in der Beschreibung der Episode und in den Shownotes.
Nadine.
Ja.
Ich muss mal eben auf meine Vermutung zurückkommen, dass wir alle in einer Simulation leben. Heute ist ja Mystery-Tag.
Ja.
Und ich war mir bis gestern Abend noch unschlüssig, welches Thema ich mache. Und dann bin ich auf etwas gestoßen bei meiner Suche nach einem Thema, worauf ich in der letzten Zeit schon zweimal in anderen Zusammenhängen gestoßen bin. Und darüber hatten wir doch in der Folge über die Simulation gesprochen, dass man von irgendeinem Thema sein ganzes Leben lang nichts hört und dann kommt es plötzlich gehäuft.
Und das hast du dann jetzt heute auch gewählt?
Genau, weil ich denke, der Programmierer, der möchte ja offenbar, dass ich diese Folge mache.
Okay, ich glaube, der Programmierer möchte auch, dass ich ein bisschen näher ans Mikro gehe. Ich bin irgendwie unglaublich weit weg.
Ja, geh mal ruhig näher ran. Dein Ausschlag ist gut, aber mach mal ruhig.
Ich glaube, so ist besser.
Gut, dann fangen wir an mit der heutigen Folge. Du weißt ja wie immer bei Mystery nicht, worum es geht.
Nee, stimmt. Ich bin auch schon bereit. Ich habe mir schon meinen Eistee hier zurechtgestellt und meine Chocolate Bites. Und ich kann also die ganze Zeit wieder essen, mich zurücklehnen und mir gruselige Sachen anhören.
Das was für Chocolate cool. Bites? Dark Chocolate Bites. Okay, das geht gut. Das hört sich lecker an.
Du darfst nicht, du musst reden.
Ich muss reden, ansonsten würdet ihr mich nicht verstehen, das wäre ein bisschen schade. Also ja gut, dann würde ich sagen, wir starten mit der heutigen Folge. Und zwar geht's los mit 3 Zitaten und einer kleinen Einleitung und ich bin mal gespannt, was du danach zu sagen hast. Es liegt etwas Düsteres über Ostkansas. Als wäre es ein Bahnhof für die Verdammten. Ich bin dort aufgewachsen und die Menschen dort sind einfach nicht ganz richtig. Ein paar von uns haben das erkannt und sind geflohen. Ich bin gerade über die Staatsgrenze nach Kansas City, Missouri gezogen. Und obwohl Kansas City definitiv seine unheimlichen Seiten hat, fühlt es sich hier viel sicherer an. Das nächste Zitat. Meine Frau gehört zur Muscogee Creek Nation und als sie zum ersten Mal in diesen Teil von Kansas kam, stieg sie aus dem Auto und kaum hatten ihre Füße den Boden berührt, sagte sie einfach, hier gibt es keinen Gott. Und das war mitten in den neuen Vororten. Sie kannte damals nicht einmal all die Geschichten, die man sich dort erzählt. Und das dritte? Ich schwöre, diese Stimmung kommt sogar auf Fotos rüber. Ich habe meiner Frau, sie glaubt an Geister, hat aber normalerweise keine Angst vor ihnen, zuerst das langweiligste Bild vom Friedhof gezeigt und sie war sofort beunruhigt. Besonders bei den Fotos von dem Baum am hinteren Zaun. Ich selbst habe dort übrigens nie Fotos gemacht, egal wie oft ich hingegangen bin. Keine Ahnung warum. Aber es hat sich einfach falsch angefühlt. Diese 3 Zitate beziehen sich alle auf denselben Ort, den Osten von Kansas. Ostkansas ist ein seltsam stiller Landstrich. Weitläufige Felder, sanfte Hügel, kleine Städte, alte Highways, die sich durch Mais- und Präriegräser ziehen.
Spuk, oh. Ich geh mal im Gucken.
Geht schon los, Leute. Und?
Ein Schuh ist umgefallen.
Okay.
Keine Ahnung.
Also wir wollen es mal keinem Geist unterstellen. Aber naja, Halloween naht, ne? Kannst du nur sagen, wie es ist? Die Geister sind am Start.
Ich mag Halloween.
Ich mag Halloween auch sehr, aber Spuk brauche ich deswegen nicht. Also haltet euch mal bitte alle zurück da draußen.
So, machen wir weiter. Hast du es aufgenommen noch?
Ja. Klar, wenn es hier schon spukt, dann dürfen das auch alle mitbekommen.
Okay, dann mach erst recht weiter.
Gut, kehren wir zurück nach Ostkansas. Etwa 1,2 Millionen Menschen leben in dieser Region, verteilt auf Orte wie Topeka, Lawrence, Emporia und Dutzende winziger Gemeinden, in denen die Zeit langsamer zu vergehen scheint. Das Klima ist typisch für den amerikanischen Mittleren Westen. Heiße, feuchte Sommer, kalte, windige Winter und im Frühling drohen Tornados, die sich über den offenen Ebenen bilden. Und dort, mitten im Douglas County, zwischen Lawrence und Topeka, liegt Stull, Kansas. Eine sogenannte Unincorporated Community, also kein eigenständiger Ort mit Verwaltung, sondern eher ein loser Zusammenschluss von Farmen und Häusern. Gegründet wurde Stull 1857 unter dem ursprünglichen Namen Deer Creek, hauptsächlich von deutschen Einwanderern, die sich hier wegen des fruchtbaren Bodens niederließen. Später wurde der Ort nach Sylvester Stull, dem damaligen Postmeister, benannt. Heute zählt Stull nur noch ein paar Dutzend Einwohner, verstreut entlang der Landstraße zwischen Lawrence und Lecompton. Es gibt keine Geschäfte, keine Schule, keine Post. Nur einige Farmhäuser, ein paar alte Gebäude und den kleinen Friedhof auf dem Hügel. Und trotzdem ist Stull weltberühmt. Denn hier soll sich zweimal im Jahr niemand Geringeres als der Teufel selbst den Menschen zeigen. Und zwar zu Tag- und Nachtgleiche und zu, Nadine, kannst du es dir denken?
Halloween?
Ja, genau. Du liegst sofort richtig. Und dafür gibt's auch einen Grund, dass er sich an diesen beiden Tagen höchstpersönlich da zeigen soll. Denn der Friedhof von Stull soll ein ganz spezieller Ort sein. Eines der weltweit 7 Tore zur Hölle. Nadine, hast du von diesen Toren schon mal gehört?
Nein, und ich möchte vor allen Dingen was anderes. Ich möchte diese Fotos sehen.
Ja, kommt noch.
Hast du die für mich?
Ich habe ein paar Fotos, ja. Ich habe ein paar Fotos und du wirst mir nachher sagen können, ob du da auch die dunkle Aura direkt spürst.
Aber jetzt habe ich noch nicht.
Ja, wir können das auch vorziehen. Ne? Ja, also ich zeig dir mal. Hier habe ich einmal ein Foto von der Kirche von Stull.
Nö.
Spürst
also,
du nichts?
Ich finde die nicht so schön, weil mir fehlt irgendwie so der Kirchturm. Der sieht so weg aus. Da ist ja irgendwie keiner drauf. Es sieht aus, als würde da das Dach fehlen. Die linke Seite ist ganz schön. Spüren tue ich dann nichts.
Okay, gucken wir mal weiter. Fügst du
das Bild auch ein?
Ja, die kommen auch alle zu unserem Instagram, mordhoch2.truecrime-podcast.
Die 2 ist ausgeschrieben.
Da
guckt euch das dann mal an und dann sagt mal, ob ihr da was spürt. Es ist einfach eine helle, sehr, 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 sehr kleine Kirche. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ich könnte mir Gruseligeres vorstellen. Ich habe jetzt sogar die Fenster rangezoomt, aber da ist jetzt auch keine Gestalt zu sehen.
Kein Gesicht zu sehen. Du kannst ruhig ein bisschen weiter runterscrollen. Da siehst du dann ein paar normale Wohnhäuser in Stull. Also so sehen die da aus.
Und der Friedhof?
Genau, und den Friedhof kannst du dir auch schon angucken. Kannst ja auch mal beschreiben, wie der aussieht.
Grüne Wiese mit Grabstein.
Ziemlich unspektakulär, oder?
Ja, total. Auch wieder blauer Himmel, Sonne.
Sehen die Grabsteine für dich irgendwie besonders aus? Oder würdest du sagen, die könnten so auch hier stehen?
Ja, also ich finde sie ein bisschen schlicht zum Teil. Also ganz vorne steht irgendwie so ein, sieht einfach nur aus wie so ein Klotz. Da steht auch gar nichts drauf, kein Name und so. Das finde ich ein bisschen komisch. Das wirkt alles ein bisschen unpersönlich. Auch weil wir das einfach anders kennen. Bei uns sind Gräber ja Rechtecke, wo dann auch irgendwelche Blumen draufstehen, die bepflanzt sind und so. Und hier stehen halt wirklich einfach nur Grabsteine auf einer Wiese, was schon, ja, ein bisschen unpersönlich wirkt. Aber nicht unschön eigentlich, dass so bei dem zweiten Bild findet sich so ein Weg dadurch und sind so ein paar Büsche gepflanzt, so kreuz und quer, ein paar Blumen, so rote, weiße auch. Nee, also ich habe da jetzt gerade gar kein Problem mit.
Und schau dir mal das unterste Bild an.
Mit dem Stull?
Genau, das ist nämlich ein Cover von einem Album von einer Band. Und dieses Bild, das ist eins, wo besonders viele Leute eine Gänsehaut beibekommen, und zwar wegen dem Gebäude im Hintergrund. Löst das irgendwas in dir aus?
Also löst nicht wirklich was in mir aus, aber es hat immer so direkt meinen Blick angezogen. Also bevor ich überhaupt versucht habe zu entziffern, was auf diesem Grabstein steht, bin ich immer wieder so mit dem Auge so zu dem Gebäude da so geflogen.
Okay, das ist schon mal interessant. Um dieses Gebäude wird es nämlich nachher noch ziemlich viel gehen und das soll auch eine ganz, ganz große Bedeutung bei den Spukvorkommnissen in Stull haben, deswegen... Ist das vielleicht nicht so erstaunlich, dass du da als erstes hingeguckt hast? Vielleicht
ja, ich kann davon nicht so weggucken. Also ich versuche immer den Grabstein anzugucken. Ich habe es immer noch nicht gelesen, was da drauf steht. Und gucke immer wieder zu dem Gebäude.
Also ich muss sagen, als ich das geschrieben habe, ich meine, ich bin ja auch immer ein bisschen gut darin, mich da so selber aufzuhypen, was so Gruselthemen angeht.
Ja, vor allem, weil du mal mitten in der Nacht schreibst über sowas.
Mitten in der Nacht, genau. Ich muss aber sagen, die ganzen anderen Bilder, die haben mit mir auch nichts gemacht, aber dieses Bild schon ein bisschen. Also das habe ich dann immer ganz gerne schnell wieder weggescrollt. Da habe ich mich auch nicht so ganz wohl mitgefühlt.
Aber ich finde, dass das jetzt auch wirklich nicht so verwunderlich, weil alle anderen Bilder sind bei blauem Himmel und Sonnenschein aufgenommen worden und das ist dann ja sowieso schon mal was wir jetzt nicht irgendwie mit Grusel verbinden. Also ich meine, ich grusel mich eher in der Dunkelheit, so bei dunklem Wetter oder sowas, aber ich war jetzt noch nie so, dass ich irgendwie bei Sonnenschein an einem Strand lag und gedacht habe, ach wie gruselig oder so. Ich glaube, daher kommt das auch alleine schon, dass das Bild viel, viel düsterer eben auf uns wirkt, weil es eben auch düsterer ist.
Ja, das mag auf jeden Fall gut sein. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück zu den Höllentoren. Und zwar, Nadine, hatte ich dich ja gefragt, ob du davon schon mal gehört hast, dass es auf der Welt verschiedene Tore zur Hölle geben soll. Okay, ich vorher auch nicht, muss ich sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass es ganz, ganz viele Orte gibt, von denen vermutet wird, sie könnten ein Tor zur Hölle, ein Tor zur Unterwelt sein. Und von ein paar davon erzähle ich dir jetzt erstmal.
War ich da irgendwo schon mal?
Soweit ich weiß nicht, nein. Also einer der bekanntesten ist beispielsweise der Darvasa-Gaskrater in Turkmenistan. Und das ist nämlich einfach nur ein Krater, wie der Name schon sagt, der die ganze Zeit brennt. Also da brennt wirklich ein offenes Feuer. Das kann man auch sehen, wenn man da hinfährt. Das ist auch inzwischen eine ziemliche Touristenattraktion.
So wie Centralia oder was?
Aber aus anderen Gründen. Also in Centralia soll es ja, glaube ich, Kohle sein, die unterirdisch die ganze Zeit brennt. Und hier weiß man es nicht genau, was natürlich auch zu dem Mythos um diesen Ort beiträgt. Aber es wird davon ausgegangen, dass es einen Bohrunfall gab in den frühen 70ern und dass da einfach Erdgas angebohrt worden ist und sich entzündet hat und dass das damals aber verschleiert und vertuscht worden ist und man deswegen die Ursache nicht offiziell irgendwo dokumentiert hat.
Okay.
Und es ist jetzt auch so, dass dieses Feuer wohl so langsam versiegt in den letzten Jahren. Es ist kleiner geworden, deswegen geht man davon aus, dass dieses Erdgasvorkommen an dieser Stelle so langsam mal leer ist, nachdem es 50 Jahre einfach mal gebrannt hat. Und inzwischen versucht die Regierung auch aus Umweltgründen Wege zu finden, das Feuer zu löschen. Mal gucken, ob es denen gelingt oder ob es Feuer von selber versiegt. Aber auf jeden Fall ist das einer dieser Orte, die eben als eventuelles potenzielles Tor zur Hölle gelten.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, dass es langsam so erlischt, hätte ich ja auch noch gesagt, ich verstehe, wie die darauf kommen, die Leute. Und wenn man sich das nicht mal erklären kann, wo das herkommt, verstehe ich das noch umso mehr. Aber wenn das jetzt so langsam aber sicher ausgeht, naja, die Hölle hört ja nicht auf zu brennen, ne? Wenn das so ein Tor zur Hölle sein soll, das passt für mich dann.
Ja, das sehe ich im Grunde genauso. Aber es gibt ja einen Grund, warum die Leute das so sehen. Und zwar eben, dass da dieses Feuer so lange gebrannt hat und auch immer noch brennt. Und behalte das einfach mal im Hinterkopf. Wir kommen aber jetzt noch zu ein paar mehr Beispielen. Ein anderes Beispiel ist die Stadt Fengdu in China. Fengdu liegt am Yangtze-Fluss und ist ein Ort voller Mythen über Leben, Tod und das Jenseits. In der chinesischen Vorstellung ist diese Stadt ein Zwischenreich, in dem Seelen nach ihrem Tod geprüft werden, bevor sie ins Reich der Toten oder ins Paradies gelangen. Zum Beispiel müssen die Verstorbenen eine Brücke der Trauer überqueren, die ihre Tugend oder Sünden überprüft und an einem Tor der Vergeltung beweisen, dass sie gerecht gelebt haben. Wer die Prüfungen besteht, darf in den Himmel eintreten, wer scheitert, wird bestraft oder in die Unterwelt geschickt. Und in dieser Stadt, da stehen jetzt nämlich ganz viele Tempel und auch Statuen von Dämonen und Geistern und deswegen denken die Leute halt, dass diese Stadt so ein besonderer, heiliger Ort ist, der aber auch zugleich in die Unterwelt führen könnte. Hast du davon schon mal gehört?
Auch nicht und da war ich auch noch nie.
Ich habe ja gesagt, ich glaube, du warst da noch nirgendwo. Ja, und ein weiterer Ort, der als Tor zur Hölle gilt, ist der Masaya-Vulkan in Nicaragua. Dieser aktive Vulkan spuckt nämlich Rauch und glühende Lava aus und galt bei den Ureinwohnern als Wohnstätte eines Gottes, der Opfer verlangte. Und diesem Gott wurden dann tatsächlich in früheren Zeiten Menschenopfer gebracht, vor allen Dingen Kinder und Jungfrauen. Und die Spanier, die später die Region kolonisierten, nannten diesen Vulkan, als sie das erfahren haben, dann Mund der Hölle und sie errichteten ein Kreuz, um die Dämonen, die sie aus dem Vulkan steigen sahen, zu vertreiben. Bis heute kommen Rauch und glühende Lava aus dem Krater und verleihen dem Ort eine unheilvolle, fast apokalyptische Aura, die ihn zu einem Symbol für die Verbindung zwischen der sichtbaren Welt und der Unterwelt macht. Ja, und das sind jetzt nur drei Beispiele. Es gibt aber zahllose weitere Orte auf der Welt, die als potenzielle Höllentore bezeichnet werden.
Du hast doch gerade irgendwann gesagt, das sind 7 Orte, oder? Und jetzt sind das so ganz viele andere auch noch?
Ja, genau. Also es ist ein bisschen kompliziert. Es ist halt so, dass es in der Mythologie heißt, dass es 7 Tore zur Hölle auf der Welt gibt. Und das liegt unter anderem daran, dass die Zahl 7 in den verschiedenen Weltreligionen einfach eine riesige Bedeutung hat.
Und jetzt meint einfach jeder, hier ist ein Tor zur Hölle und hier ist eins und wir sind beim weit mehr als 7.
Genau. Also wir haben viel mehr potenzielle Höllentore als diese 7 und es wird immer wieder darum gestritten, welche 7 denn jetzt wirklich dazugehören.
Okay.
Also ich habe tatsächlich auch eine Auflistung gefunden, wo angeblich alle 7 drinstehen sollen. Die sage ich dir jetzt auch einmal kurz. Und zwar sind das einmal die Höhlen von Kap Matapan in Griechenland, der Vulkan Hekla auf Island.
Griechenland und Island war ich zumindest schon mal, hätte ich das mal vorher gewusst.
Was willst du denn unbedingt bei diesen Höllentoren?
Ja, angucken.
Ja, und dann gibt es in Rom den sogenannten bodenlosen Abgrund Lacus Curtius. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus.
Rom war ich auch schon. War ich da nicht zufällig?
Nein. Dann das Plutonion in Hierapolis, Griechenland. Schon wieder Griechenland. Und hier sollen heute noch Vögel sterben, wenn sie den giftigen Dämpfen zu nahe kommen, die aus diesem angeblichen Portal steigen. Und dann eben die Geisterstadt Fengdu, über die haben wir ja schon gesprochen. Dann das sogenannte St. Patrick's Fegefeuer am Low Dirk in Irland.
Irland war ich auch schon.
Ja, aber noch nie an diesem Höllentor.
Aber ich war in den Katakomben in Dublin.
Ja, die
ich habe den langen Finger gestreichelt von der Mumie.
Ich glaube, das musst du mal kurz erzählen, was das ist.
Naja, da gibt's halt Katakomben und da liegen Mumien und einer hat einen ganz langen Finger und wenn man den so streichelt, wenn man den so berührt, soll das Glück bringen und das habe ich gemacht.
Ja, ist ja auch richtig so, wenn es Glück bringt. Hat wahrscheinlich nicht jeder angefasst, aber...
Ja.
Ja, und der 7. Ort in dieser angeblich vollständigen Liste ist eben dieser Friedhof von Stull in Kansas. Und was ich jetzt auffällig finde, ist, dass bei vielen dieser potenziellen Orte es ja, wie wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, gute Gründe gibt, warum die Leute glauben, dass das ein Tor zur Hölle sein könnte. Ich habe zum Beispiel auch von einem Ort gelesen, dass es da so sein soll, dass wenn Tiere da reingeraten, da war ja auch jetzt kurz die Rede von, dass sie dann sofort an irgendwas sterben, was man ganz lange nicht ergründen konnte. Dass Menschen da nicht sterben, aber Tiere schon. Das fanden die Leute dann auch so unheimlich, dass das für sie auch so zu so einem Symbolbild geworden ist und sie dann meinten, das wäre ein Höllentor.
Aber die dichten sich dann ganz schön was zurecht. Was hat denn Tiere sterben da, Menschen sterben da nicht mit Höllentor zu tun?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Vor allen Dingen hieß es erst, da sterben alle Lebewesen sofort. Und dann hätte ich gedacht, okay, könnte dann ja gut ein Höllentor sein, ja, wenn man an Höllentore glaubt. Ja, aber ich verstehe auch nicht, wieso das dann jetzt nur Tiere betreffen sollte. Der Punkt ist aber eigentlich, dass es bei diesem Friedhof von Stall auf den ersten Blick ja jetzt erstmal keinen offiziellen oder offensichtlichen Grund dafür gibt, weshalb es ausgerechnet da ein Höllentor geben sollte. Also da gibt's keine komischen Tode von Tieren, da gibt's kein Feuer, was die ganze Zeit brennt. Und hast du denn schon eine Vermutung, wie es dazu kommen könnte, dass dieser Ort als so ein Höllentor gilt?
Wahrscheinlich haben die Leute auf dem Friedhof irgendwelche Begegnungen oder glauben, irgendwelche Begegnungen zu haben.
Das ist schon mal interessant. Beispielsweise vielleicht mit dem Teufel, der sich da zweimal im Jahr zeigt?
Nee, ich meine eher so aus der Trauer heraus, dass sie vielleicht glauben, dass denen irgendwelche Angehörigen noch erscheinen oder möglicherweise ist da häufiger was passiert und die glauben, dass da dann noch irgendwelche Seelen rumspuken, die möchten, dass man ihren Mörder findet oder so.
Okay, das ist interessant, aber warum sollte sich das auf diesen Friedhof beschränken? Meinst du nicht, solche Erlebnisse haben die Leute vielleicht auf allen möglichen Friedhöfen?
Ja, du sagst doch auch, fast jeder möchte ein Tor zur Hölle sein. Und die sind scheinbar offiziell in diese Liste aufgenommen worden.
Ja, also an Friedhöfen habe ich da tatsächlich sonst keinen gefunden. Aber bleiben wir direkt mal bei diesem Punkt und gucken uns mal an, wie es jetzt überhaupt zu dieser Annahme kommt. Und zwar ist es jetzt nicht nur so, dass die Leute sagen, okay, dieses Höllentor, das liegt da auf dem Friedhof, sondern es gibt eine etwas genauere Angabe. Und jetzt kommen wir zu der kleinen steinernen Kapelle, die du auf dem Plattencover gesehen hast. Die stand nämlich mal da oben auf dem Hügel, die steht inzwischen nicht mehr da. Und die galt lange Zeit als das Zentrum des Spuks auf diesem Friedhof.
Also doch Spuk.
Ja, schon. Da bist du eigentlich schon gar nicht so verkehrt. Ich wollte dich gerade noch ein bisschen in die Irre führen und fragen, was mit anderen Friedhöfen ist. Aber tatsächlich gibt es auf dem Friedhof in Stall ziemlich viele Berichte von Spukereignissen, die sich nicht erklärt werden können. Und vor allen Dingen um diese Kapelle ranken sich schon seit Jahrzehnten Geschichten um unheimliche Geräusche, flackernde Lichter und Schatten, die sich dort nachts bewegen sollen.
In der Kapelle drin?
In der Kapelle drin. Also die stand da früher, ne? Und dann wurde die abgerissen.
Und dann auch an der Stelle, wo die früher stand?
Ganz genau, auch dort, ja. Und da gibt's auch so komische Erzählungen, wie zum Beispiel, also die stand erst mal ganz und dann stand noch die Ruine und inzwischen steht gar nichts mehr. Und als noch die Ruine stand, da hatte die schon kein Dach mehr. Das sieht man auch auf dem Plattencover so
halbwegs. Ja, sieht aus, als wäre das nur so eine Front nur noch auf dem Cover.
An den Seiten war aber auch noch ein bisschen was. Es war aber kein Dach mehr da und es hieß aber zum Beispiel, dass Regen von dem nicht mehr vorhandenen Dach trotzdem noch abprallen würde.
Okay, für mich aber auch nichts mit der Hölle und einem Höllentor zu tun.
Nee, für mich auch nicht. Ich meine, das ist ja, es wirkt ja eher so heilig, wenn man so sagt, okay, diese Kapelle hat kein Dach mehr, es regnet aber trotzdem nicht rein. Ja, aber für die Leute dort war diese Kapelle trotzdem das Zentrum des Spuks. Und ich sag dir jetzt auch warum. Es gibt nämlich eine Legende über eine Treppe im Keller dieser Kapelle und die soll richtig tief hinabführen, immer tiefer und tiefer, bis man vor dem Eingang der Hölle steht. Und wer sich diese Treppe hinunterwagt, der soll sich durch unendliche Dunkelheit und endlose Stufen kämpfen müssen, um wieder an die Oberfläche zu gelangen. Und manche Geschichten warnen jetzt, dass es Wochen dauern würde, um wieder hinauszukommen, vorausgesetzt der Teufel greift nicht vorher zu und schnappt sich die Person, die versucht, wieder rauszukommen.
Also ist die Kirche jetzt oder diese Kapelle jetzt abgerissen und diese Treppen gibt's trotzdem noch?
Die Treppen, die soll es noch geben, die sollen sich im Keller befinden, da liegen jetzt die Trümmer von der Kirche drauf, aber die soll potenziell noch da sein.
Okay, gibt's Videos, wie einer diese Treppe runtergeht?
Nein.
Okay.
Gibt es nicht, aber reiß dich mal ein bisschen zusammen. Morgen ist Halloween, du kannst jetzt auch einfach mal hier an den Spuk glauben, ja?
Ja, ich glaube ja auch an den Spuk von mir aus, aber nicht an diese unendlich lange Treppe, die man runtergehen kann, die aber keiner jemals runtergegangen ist. Also ich meine, irgendein verrückter Instagrammer oder YouTuber wäre doch da längst mal runtergegangen und runtergegangen und runtergegangen und runtergegangen und hätte das gefilmt, oder? Live gestreamt. Soweit es geht.
Auch immer sehr schade, wenn es keine Videobeweise für sowas gibt, aber es ist leider so. Und es gibt auch leider keine Beweise für noch ein weiteres Gerücht über diese Treppe. Es soll nämlich so sein, dass während man sich da wochenlang wieder hochkämpft, in der Welt draußen aber gar nicht viel Zeit vergehen soll.
Gibt es denn da Leute, die das erzählen? Also stellt sich doch einer hin und sagt, ich war da unten, ich bin 12 Wochen runtergelatscht, 12 Wochen wieder hochgelatscht, draußen ist nur eine Stunde vergangen, aber ich war da?
Nein, das nicht. Da ist tatsächlich immer nur die Rede von Mann. Wenn man das macht, dann ist das so und so.
Ach so.
Es gibt aber tatsächlich viele Leute, die davon berichten, dass sie auf dem Friedhof generell so Zeitsprung-Erfahrungen hatten. Also, dass sie zum Beispiel das Gefühl hatten, 5 Minuten auf diesem Friedhof zu sein, als sie dann zurück zum Auto gegangen sind oder auf ihr Handy geguckt haben oder was auch immer, war dann viel, viel mehr Zeit vergangen.
Ja gut, das kann ich mir schon vorstellen. Das glaube ich auch. Sowas habe ich auch schon mal erlebt. Hat für mich aber nichts mit der Treppe zu tun, nichts mit einem Dach, das nicht mehr da ist, wodurch es dann aber trotzdem nicht reinregnet. Hängt für mich jetzt alles noch nicht so richtig zusammen.
Ja, das ging mir auch so bei der Recherche. Und da kommt jetzt sogar noch was dazu. Es gibt nämlich das Gerücht, dass jedes Jahr in der Nacht vor Halloween eine Frau in Weiß am Straßenrand beim Friedhof auftaucht und Autofahrer anlockt, die danach verschwinden und nie mehr gesehen werden.
Die sind immer noch dabei, die Treppe runterzugehen.
Genau, die folgen ihr noch in ihre Katakomben. Ich habe das dann natürlich auch recherchiert. Es gibt aber, zumindest soweit ich das herausfinden konnte, keine verschwundenen Menschen in Style, die nicht wieder aufgetaucht sind. Also da sind jetzt nicht irgendwie massenhaft Autofahrer verschwunden oder so.
Vielleicht waren das immer nur Durchreisende.
Vielleicht, das habe ich auch schon überlegt. Dann sind die ja vermisst gemeldet worden, wahrscheinlich in dem Ort, aus dem sie kamen oder an dem sie erwartet worden sind. Und dann würde man das natürlich nie erfahren.
Genau.
Ein weiteres Gerücht über den Friedhof von Stall ist, dass an einem Baum an diesem Friedhof viele Frauen erhängt worden sein sollen, natürlich in früheren Zeiten, die damals für Hexen gehalten wurden.
Mhm.
Bei diesem Baum, Nadine, klingelt da was bei dir?
Oh, muss da was klingeln?
Ja, denk mal an die Zitate vom Anfang.
Nein.
Da hat doch die eine Frau gesagt, dass sie das Bild von dem Baum am Friedhof besonders gruselig
so.
Fand. Und da habe ich so gedacht, vielleicht könnte das ja der besagte Baum sein, an dem die Frauen erhängt worden sind.
Aber den Baum habe ich nicht gesehen auf dem Bild, oder?
Nee, leider nicht. Also ich habe gesucht nach Fotos von diesem Baum. Es gibt aber keine. Es gibt zwar Fotos von Bäumen auf diesem Friedhof, da steht aber nie bei, dass das dieser besagte Baum sein soll. Und es gibt auch Gerüchte, dass der inzwischen gefällt worden ist.
Hm.
Ja, die Kapelle steht nicht mehr, der Baum steht nicht mehr, Saftladen dieser Friedhof.
Keiner
ne?
hat diese Treppen gefilmt.
Genau. Ja, aber beim Thema Hexen müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal bleiben. Denn wenn man sich jetzt fragt, warum der Teufel ausgerechnet hier in Stall ein Tor aus der Unterwelt geöffnet haben sollte, und das tun wir ja gerade, dann kommt man nicht um folgende Geschichte herum. Es soll nämlich eine Hexe in Stall gegeben haben, mit der Teufel ein Kind hatte. Und er soll eben 2x im Jahr aus der Hölle hierher kommen, um das Grab von dieser Frau und diesem Kind zu besuchen. Und das würde
irgendwie traurig.
Ja, aber sagen wir mal so, das wird die Sache ja zumindest erklären. Wenn man jetzt sich fragt, warum jetzt ein Höllentor ausgerechnet an diesem super unspektakulären Ort sein sollte, macht
und
das
Sinn. Und dann hat er an 7 verschiedenen Orten eine Frau und Kinder, oder was?
Möglich. Ich sag mal so, es ist der Teufel. Also ich würde bei ihm jetzt nicht unbedingt von großer Treue oder so ausgehen. Also ich glaube, wenn man sich auf den einlässt, dann muss man nicht erwarten, dass er ein Freund ist.
Offiziell
bleibt.
7 müssen wir dazu sagen.
Offiziell halt noch viel mehr.
Ja.
Oh Mann. Ja, und tatsächlich soll es in Stall jetzt auch das Grab einer Hexe geben. Und wenn man den Fehler macht, auf dieses Grab zu treten, dann soll man angeblich verflucht sein.
Ist das denn irgendwie gekennzeichnet, dieses Grab? Erkennt man das? Weiß man, welches das ist?
Diesmal kann ich sagen, ja.
Oh.
Aber, also, du wirst gleich enttäuscht sein. Es ist nämlich so, dass tatsächlich ganz viele Leute meinen, sie wissen, wo dieses Grab ist, weil einfach das Wort Witch auf dem Grabstein stehen soll. Aber nicht so direkt. Denn die Besucher sind der Meinung, dass die Bewohner von Stall sich nicht getraut haben, das Wort in seiner richtigen Schreibweise dahin zu schreiben, aus Angst dann selber verflucht zu sein. Und deswegen sollen sie das Wort leicht abgewandelt haben. Und zwar steht da, ich buchstabiere jetzt mal, W-I-T-T-I-C-H. Also quasi der Nachname Wittig. Und das können sich die Amis natürlich jetzt nicht so richtig erklären, weil das ist kein amerikanischer Nachname. Aber es gibt ja in Amerika einige deutsche Einwanderer. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass diese Gegend da auch ganz, ganz viele deutsche Einwanderer hatte. Und es ist eben einfach mal der deutsche Nachname Wittig. Aber trotzdem hält sich bis heute eben hartnäckig das Gerücht, dass dieser Grabstein, auf dem eben Wittig steht, der Grabstein von dieser Hexe sein soll. Und da werden tatsächlich auch Bilder im Netz gepostet, wo es dann heißt, hier, ich habe das Grab der Hexe gefunden.
Und da nicht drauf treten.
Ja, ich würde einfach sicherheitshalber trotzdem nicht drauf treten.
Ich würde einfach sicherheitshalber auf kein Grab treten. Wie wäre das denn mal?
Genau, das ist sowieso die beste Variante. Ja, aber auch da muss man sagen, es gibt jetzt nicht wirklich einen Beweis dafür, dass dieses Grab einer Hexe gehörte. So, und ich denke, du bist da bestimmt bisher so ein bisschen meiner Meinung, dass die Spukgeschehnisse in Stall jetzt nicht so richtig gut belegbar sind, oder?
Belegt sind sie ja eigentlich überhaupt nicht, also soweit ich jetzt das so raushören konnte. Und ich finde das halt auch immer so schade, dass das immer alles so in so bestimmte Schubladen irgendwie gepresst werden muss. Ja, da spukt's, okay, würde ich glauben.
Mhm.
Da sehen Leute Gestalten, würde ich glauben. Aber muss das dann immer noch so, ja, und dann das Dach und da regnet's nicht rein. Und die weiße Frau und der Teufel und das Grab und ein Fluch. Okay, von mir aus ereignen sich da auch viele paranormale Sachen. Aber warum dann wieder, ja, und deswegen muss das ein Tor zur Hölle sein. Wenn das jetzt überall so wäre, wenn es jetzt wirklich 7 Orte gäbe auf der Welt, die sich alle ähneln würden wo die gleichen Geschehnisse dokumentiert worden wären, wo es vielleicht immer so einen Schlund gibt, der irgendwie noch brennt und wo die Leute immer glauben, zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwelche Gestalten zu sehen oder sowas. Da würde ich das ja noch verstehen.
Mhm.
Aber wir hatten jetzt ja auch schon so viele Spukorte. Zum Beispiel hier der, wie ist der Heuer-Batschu-Wald?
Ja.
Warum ist das kein Todsäule? Da spukt es doch auch und so. Also das verstehe ich halt immer nicht. Und ich finde es immer so doof, dass man das dann immer so in solchem Rahmen pressen muss. Warum sagt man nicht einfach, es ist ein Ort, an dem spukt?
Ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, die du da gerade machst. Wir kommen jetzt nämlich zu einer Erzählung über diesen Ort, die man auch ganz, ganz häufig findet und die das vielleicht so ein bisschen mehr in diese kirchliche Höllen-Himmel-Richtung bringen könnte. Und zugleich kommen wir jetzt auch zu Prominenten, die sich über diesen Ort geäußert haben oder geäußert haben sollen. Und der erste Prominente ist nämlich Papst Johannes Paul II.
Ich dachte, jetzt kommt mit sowas wie Jürgen Vogel um die Ecke. Ich hätte jetzt auch jeden anderen sagen können. Trash-Stars oder so. Paulina und Tommy haben gesagt.
Nein, es sind auch nicht Paulina und Tommy, es ist Johannes Paul.
Ja, das ist schon okay.
Oh, jetzt aber auch kein Diss gegen Paulina und Tommy, ne, um das nochmal klarzustellen. Also, Johannes Paul II., ihr seid bestimmt jetzt schon alle richtig gespannt. Ich zögere das noch ein bisschen hinaus, merkst du? Der soll während seiner USA-Reise 1987, als er theoretisch über diesen Ort geflogen wäre mit seinem Flugzeug, darauf bestanden haben, dass Kansas umflogen wird, weil er dieses unheilige Land von Stahl nicht mit seinem Flugzeug überfliegen wollte.
Wo hat der das hergenommen?
Das weiß man nicht, aber der Pilot, der ihn damals geflogen hat, der soll später erzählt haben, dass er explizit nicht über diesen Ort fliegen wollte. Und das macht diese Höllentor-Geschichte dann ja vielleicht doch so ein bisschen plausibel.
Ja, ich wüsste gerne mehr dazu. Warum wird er das begründet? Wird er das erfahren? Was glaubt er?
Was ist da los? Ich hätte da auch gerne mehr zu gewusst, aber das ist leider alles, was man findet. Und es ist auch wieder nicht bewiesen. Also es gibt keine Aufnahme von Johannes Paul, wo er das erzählt oder sowas. Es gibt eben einfach nur diese Erzählung, die angeblich von dem Piloten kommt, der sagt, nö, da wollte er nicht drüber fliegen.
Und der Pilot möchte anonym bleiben.
Und es gibt auch noch so eine erweiterte Erzählung, wo es halt heißt, er soll auch noch, während sie dann quasi daran vorbeigeflogen sind, irgendwelche Gebete gesprochen haben und so, um dieses Unheil tatsächlich ganz weit von sich wegzuschieben. Aber das ist eben auch nicht belegt. Wird aber im Zusammenhang mit diesem Ort wirklich sehr, sehr oft genannt.
Jetzt muss ich schon wieder dazwischen grätschen.
Ja, bitte, dafür bist du da.
Ist doch noch auch noch ein Tor in Rom, oder?
Ja.
Was macht er denn dann?
Da geht er auch nicht hin.
Nach Rom?
In diese Ecke von Rom?
Ja, ich weiß nicht, wenn er nicht mehr da drüber fliegen will, hat er ja genug Abstand. Also was macht er dann in Rom?
Also es könnte jetzt erstens sein, dass vielleicht dieses Tor in Rom ja erst aufgedeckt worden ist, nachdem Papst Johannes Paul schon tot war, der Zweite.
Okay, das gibt's also noch nicht so lange.
Vielleicht. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass er eine ganz andere Auflistung von 7 Höllentoren im Kopf hat und das angebliche Tor in Rom eben nicht dazugehört. Und dafür vielleicht der Vulkan in Nicaragua.
Ja gut, vielleicht.
Wir können ihn schlecht fragen, aber wir können nur mutmaßen. Aber wie gesagt, angeblich wollte er da nicht drüber fliegen. Und wenn du das jetzt nicht glaubst und Papst Johannes Paul II. Dir nicht reicht als Quelle, habe ich auch noch eine andere prominente Person für dich.
Ich sag jetzt nichts.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, wir sind ja zurzeit mal wieder unterwegs.
Genau, in den Niederlanden.
Das machen wir ja immer irgendwie so gemeinsam zum Jahresende, um ein bisschen runterzukommen, uns neue Fälle zu suchen, zu chillen und natürlich Spiele zu spielen. Und da Monopoly und Co. echt schon alt sind und wir das gefühlt irgendwie alles schon so 100-mal durchgespielt haben, finde ich es total super, dass es inzwischen eine andere Art von Spiel gibt. Und die passt auch perfekt zu meiner Krimi- und Rätselobsession. Das sind nämlich die spannenden Krimi-Games von Crime Cases.
Ja, die sind echt total super, denn da kann man in die Rolle von Ermittlern schlüpfen und sozusagen aus ihrer Sicht einen Fall lösen. Zuletzt haben wir Tatort Höhenflug gespielt. Darin geht es um einen Linienflug, der notlanden muss. Und am Boden angekommen ist Passagier Max Lange tot. Was ist da passiert?
Um das herauszufinden, bekommt ihr jede Menge liebevoll und vor allem realistisch gestaltetes Material. Also beispielsweise gibt's da so eine Sicherheitskarte, wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Und die kommt mir echt so vor, als hätte die jemand einfach aus dem Flugzeug mitgehen lassen. Oder es gibt auch so einen Beipackzettel, der ist auch aus diesem typischen dünnen Material und fühlt sich deswegen total echt an. Also das ganze Spiel ist irgendwie total realistisch gestaltet und das Spielen wird dadurch noch realer. Ich hatte sogar ganz kurz Hemmungen, das Tagebuch zu öffnen, was da in dem Umschlag mit drin war.
Und dazu kommt, dass die Spiele auch interaktiv gestaltet sind. Das heißt, ihr löst sie nicht nur mit dem Material aus der Akte, sondern es kommen online weitere Hinweise dazu. Und manchmal werdet ihr sogar angerufen.
Das finde ich immer ganz besonders gruselig.
Ja. Noch dazu gibt es 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade, sodass es für Anfänger nicht zu schwer, für Ermittlungsprofis aber auch nicht zu leicht ist. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Tatort Höhenflug zu spielen, dann geht am besten schnell auf shop.crime-cases.de und sichert euch das Game dort mit einem tollen Rabatt von 5%, wenn ihr unseren Code podcast-5 nutzt. Das P ist groß geschrieben. Ihr findet alle Infos aber auch nochmal in den Shownotes.
Und die 5 ist nicht ausgeschrieben. Im Shop findet ihr auch tolle Bundles aus mehreren Spielen, beispielsweise ein Paket mit unserem eigenen Spiel, also Akte Fehltritt und zum Beispiel Tatort Höhenflug dabei. Da könnt ihr dann nochmal richtig sparen. Also greift schnell zu und sichert euch euren Spielespaß für die Weihnachtszeit. Oder das perfekte Weihnachtsgeschenk für eure Lieben.
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Ariana Grande.
Ernsthaft jetzt?
Ja, und zwar ist es bei ihr auch so, dass sie selber unheimliche Erlebnisse auf diesem Friedhof gehabt haben will. Als sie nämlich 2013 mit ihrer ersten Tour nach Kansas City kam, machte sie einen Abstecher nach Lawrence, das ist ja da ganz in der Nähe, und sie hat eben auch davon gehört, dass da dieser Spukfriedhof sein soll und sie wollte den dann gerne besuchen. Und laut ihrer eigenen Schilderung erlebte sie dort eine intensive, unheimliche Begegnung. Sie und ihre Begleiterin spürten eine überwältigende negative Präsenz schon im Auto, als sie sich dem Friedhof näherten. Sie berichtet auch, dass sie den Geruch von Schwefel wahrgenommen haben, also alle beide, der ja traditionell als Zeichen für Dämonen gedeutet wird, und dass sie auch eine einzelne Fliege im Auto hatten, was sie als weiteres Omen deuteten, weil es heißt ja, dass Dämonen von Fliegen begleitet werden.
Okay, hat sie denn generell irgendwie so eine spirituelle Ader? Glaubt sie offiziell so an Spuk, an irgendwie solche Dinge? Oder ist das bei ihr gar nicht so bekannt und das ist jetzt schon sehr erstaunlich, dass sie sowas gespürt hat und sowas berichtet hat?
Es fiel schon auf. Also sie ist normalerweise nicht so der Mensch, der jetzt unbedingt ständig mit Spukgeschichten um die Ecke kommt.
Mhm.
Es gab aber natürlich auch Vermutungen, dass sie das aus Promotion-Zwecken gemacht hat, einfach um ins Gespräch zu kommen.
Weil das eben auch so bekannt dafür ist. Da.
Genau. Ihre Geschichte geht aber tatsächlich noch ein bisschen weiter. Sie sagt nämlich, dass sie auf dem Friedhof dann auch Fotos gemacht hat und sie sagt, dass auf einem der Fotos 3 sehr deutlich erkennbare Gesichter zu sehen waren, die sie als typische Dämonengesichter interpretiert hat.
Gibt es diese Fotos?
Nein. Es geht noch unheimlich weiter mit diesen Fotos. Sie erzählt nämlich, dass sie anschließend versuchte, die Bilder an ihren Manager zu schicken, aber die Datei ließ sich angeblich nicht verschicken und die Fehlermeldung war, diese Bilder sind zu groß, um sie zu versenden. Die Größe beträgt 666 Megabyte. Ja, und das ging sogar noch weiter, als sie nämlich wieder zu Hause war, will sie dann auch noch weitere seltsame Phänomene bemerkt haben, beispielsweise ein lautes Grollen und Flüstern neben ihrem Bett und das Auftauchen einer dunklen, wolkenartigen Gestalt.
Ja, weiß ich jetzt nicht so.
Überzeugt dich das jetzt nicht?
Was? Na, das Ding ist halt so, deswegen habe ich auch gerade gesagt hier, so überspitzt so Jürgen Vogel, Paulina, Tommy. Sie fällt für mich da so ein bisschen mit rein, weil ich einfach sagen würde, ja, der Papst, wenn er das jetzt wirklich gesagt hätte, wenn das jetzt wirklich irgendwie einen Beweis dafür gäbe, dass er das gesagt hätte, würde ich sagen, der hat da ja nichts von.
Ja.
Aber bei ihr, wie du schon sagst, so zu Promo-Zwecken, das ist halt wieder was anderes. Und wenn man das dann nicht mal belegen kann, ich habe hier Fotos von Dämonen, aber haha, ich kann die ja nicht verschicken. Ja, deine Freundin wird ja wahrscheinlich auch ein Handy dabei gehabt haben. Dann mach halt ein Foto vom Display und verschick das, weißt du?
Mhm.
Dass diese Fotos halt einfach dann niemals auftauchen, weiß ich jetzt nicht.
Ja, und das ist leider bei diesem Ort ja wieder mal so, dass man bei ziemlich vielen Dingen sagen muss, weiß ich jetzt nicht.
Mhm.
Und trotzdem ist es ja spannend, wie es zu diesen ganzen Gerüchten um Stahl gekommen ist. Also
ja.
War ausgerechnet Stahl. Und diese Frage, die stellen jetzt nicht nur wir uns, sondern die haben sich schon sehr, sehr viele Leute gestellt, die sich mit dem Paranormalen beschäftigen. Und die haben natürlich auch nach den Gründen gesucht, weshalb gerade Stahl und gerade dieser Friedhof so ein spiritueller Ort sein sollte. Und die meisten davon sind inzwischen überzeugt, das Ganze ist nichts als eine riesige Urban Legend. Und ich erzähle dir jetzt auch, wie diese zustande gekommen sein soll. Die Geschichten rund um den Friedhof wurden Anfang der 70er Jahre durch einen Artikel in einer Studentenzeitschrift der University of Kansas angeheizt. Darin hieß es nämlich, der Teufel erscheine 2-mal im Jahr auf dem Friedhof, eben zu Halloween und zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, und da kamen dann schnell wilde Details dazu. Und da hieß es dann auch unter anderem, Stahl wäre 1 der 7 Tore zur Hölle, die alte Ruine der Kapelle wäre besessen und da kam auch dieses Gerücht auf, dass Papst Johannes Paul II. Seinen Flug über den Ort umgeleitet hat.
Wie kamen die überhaupt erst darauf, das zu schreiben?
Da wurde auch wild drüber diskutiert. Es heißt aber tatsächlich, das war wohl einfach nur eine Spuk-Story in dieser Studentenzeitschrift.
Ach so, okay.
Weil das nämlich wohl auch die Halloween-Ausgabe gewesen sein soll.
Ah, okay.
Mhm. Also da soll einfach irgendein Student gesagt haben, ich schreibe mal was Gruseliges und nehme dafür eben einfach diesen alten Friedhof.
Okay. Ja, gut, das verstehe ich.
So, und wie bei vielen Urban Legends haben sich die Geschichten jetzt durch Mundpropaganda und kleine, in Anführungsstrichen, Beweise verstärkt. Wer nachts zum Friedhof ging, berichtete von seltsamen Geräuschen, Schatten oder merkwürdigen Begegnungen, die angeblich mit Hexen oder Dämonen zu tun hatten. Besonders Jugendliche aus Lawrence oder Topeka machten es sich jetzt zu einem Ritual, an Halloween oder zu Tag- und Nachtgleiche heimlich über die Zäune zu klettern, um den Teufel zu sehen.
Und die haben sich dann alle mal gegenseitig gesehen und haben dann gedacht, die haben den Teufel gesehen.
Gut möglich, gut möglich. Es ist aber dann leider auch so gewesen, dass über die Jahre die vielen Besuche von irgendwelchen Jugendlichen, zum Teil auch in angetrunkenem Zustand, für Vandalismus auf dem Friedhof gesorgt haben. Und der Friedhof wurde dann ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen wird das Gelände heute auch streng überwacht.
Aber die haben nicht die Kapelle abgerissen?
Nee, das waren tatsächlich dann irgendwann die Einwohner selber, weil sie eben diesem Treiben ein Ende setzen wollten. Also die Kapelle wurde auch nicht mehr benutzt. Es gibt ja diese neuere, modernere Kirche da in Style und die ist auch direkt gegenüber vom Friedhof. Und dann wurde die Kapelle eben erst zum Teil und dann ganz abgerissen. Und ich nehme an, dass in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch dieser Baum gefällt worden ist.
Ach so, um die ganzen Touris quasi fernzuhalten, weil wenn es da nichts mehr gibt, was sollen die dann da?
Ganz genau. Es ist nämlich so, da leben ja wirklich nicht viele Leute in Stall, aber die wenigen, die da leben, die beerdigen auch heute noch ihre Angehörigen auf dem Friedhof. Es ist also immer noch ein aktiver Friedhof.
Mhm.
Und das ist für die natürlich ziemlich doof, wenn dann da immer irgendwelche besoffenen Teenager rumhängen. Das wollen sie natürlich nicht. Und deswegen ist auch heute ein Zaun um den Friedhof und der Sheriff patrouilliert da die ganze Zeit. Und es kann auch mit einer Strafe von bis zu $1,000 geahndet werden, wenn man den Friedhof unbefugt betritt.
Okay, ja, gut.
Kann man ja irgendwie nachvollziehen. Was ich aber ganz lustig finde, ist, dass manche Anwohner auch im Internet schreiben, dass sie sich tatsächlich auf die Lauer legen und die Teenager, die da heute auch immer noch hinkommen, über die Zäune klettern und was weiß ich nicht alles erschrecken. Also manche nehmen das eher ernst. Es soll zum Beispiel einen Mann geben, der wohnt da direkt gegenüber und der soll die immer durchs Fenster anschreien, dass sie da abhauen sollen und keine Ahnung was. Aber ein paar nehmen das anscheinend auch lockerer und machen sich dann Spaß daraus.
Ja gut, aber das führt dann wahrscheinlich wieder dazu, dass immer noch mehr dahin kommen.
Ja, fürchte ich nämlich auch. Was aber interessant ist, ganz egal, was die Leute, die da wohnen, versuchen, dieser Kult um den Friedhof, der reißt einfach nicht ab. Erst recht nicht, weil die Geschichten über Stall auch von der Popkultur aufgegriffen wurden. Manche von euch da draußen kennen ja bestimmt die Serie Supernatural. Nadine, ich glaube, du hast die auch nicht geguckt, ne?
Nee, ich glaube, ich habe das mal angefangen, aber...
Ja, na gut, dann bist du aber auf jeden Fall nicht zu der entscheidenden Folge gekommen.
Nee.
Denn im großen Finale in der 5. Staffel, diese Folge heißt Swan Song, da ist es wohl so, dass auf dem Friedhof von Stall die letzte Konfrontation zwischen Lucifer und Michael stattfindet. Also schon in der Serie heißt er Michael, nehme ich mal an. Also quasi der alles entscheidende Showdown zwischen Gut und Böse.
Spoilerst du jetzt nicht voll?
Ja, doch. Shit.
Achtung, Spoiler!
Ich habe das bestimmt sowieso alle schon gesehen. Oder ihr interessiert euch nicht dafür. Ja, und die Macher der Serie, die ließen die Hauptfiguren Sam und Dean Winchester auch mit Absicht aus Lawrence in Kansas kommen. Das ist ja eine Stadt, die ganz in der Nähe von Stall ist. Und das wurde eben so gewählt, weil das in der Nähe von Stall ist. Also durch die Serie wurde dieser Hype nochmal extra angeheizt. So, und es ist jetzt so, dass auch heute wirklich noch Leute diesen Friedhof besuchen und auch zum Teil im Internet über ihre Erfahrungen dort schreiben. Und ein paar davon möchte ich dir jetzt einfach mal erzählen. So berichtet eine Reddit-Userin beispielsweise, dass sie mit Freunden eines Nachts gegen 3 Uhr zu dem Friedhof gefahren ist. Sie war skeptisch und wollte eigentlich gar nicht mit. Aber sie hat sich dann doch überzeugen lassen. Sie war nämlich nüchtern, ihre Freunde waren allerdings betrunken und sie wollte eben nicht, dass sie alleine betrunken fahren und hat dann gesagt, okay, dann fahre ich euch eben. Sie hat aber in weiser Voraussicht Salbei und Weihwasser mitgenommen.
Mhm.
Findest du das nicht komisch?
Ach so.
Ich habe es extra so gesagt. Sie hat Weihwasser mitgenommen, weil ich meine, man hatte eigentlich kein Weihwasser zu Hause, ne?
Nee, das haben sie wahrscheinlich aus der Kapelle gegenüber mitgenommen.
Ja, die ist, glaube ich, nachts zu. Ich glaube, sie hat das schon von zu Hause mitgenommen. Aber da bin ich, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen stutzig geworden bei dieser Erzählung.
Okay, wenn sie von zu Hause Weihwasser mitgenommen haben möchte, dann finde ich das auch komisch. Aber ich hätte jetzt einfach gedacht, naja, ist ja halt direkt da gegenüber.
Ja, wer weiß, vielleicht ist sie aber auch in ihrem Heimatort noch kurz in die Kirche, hat sich dann Becher geholt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte sie das beides dabei. Ja, und die sind dann eben gegen 3 Uhr nachts losgefahren, durch den schlafenden Ort, bis hinauf auf den Hügel, an dessen Rand der Friedhof liegt. Und da haben sie jetzt den Wagen in einer überwucherten Einfahrt geparkt, versteckt unter Bäumen. Kaum waren die anderen ausgestiegen, kam ein Streifenwagen vorbei, der Sheriff schien also die Gegend im Blick zu haben. Als er wieder verschwunden war, verschwanden auch ihre Freunde in der Dunkelheit. Zurück im Auto blieb sie alleine. Nur das Radio lief leise.
Das hätte ich viel unheimlicher gefunden.
Alleine da im Auto zu sitzen?
Alleine da im Dunkeln im Auto, dann noch mit Radio, das womöglich dann irgendwie aber mal komische Stimmen empfängt oder so. Da wäre ich doch lieber mit den Leuten auf den Friedhof gegangen.
Ich tatsächlich auch. Vor allen Dingen, weil es wurde dann jetzt auch noch unheimlich im Auto. Auf einmal kroch nämlich ein Gefühl purer Angst in ihr hoch und es kam ihr so vor, als würde jemand direkt hinter dem Wagen stehen.
Der Sheriff?
Nein,
Doofy.
Doofy war es nicht. Und sie wagte es nicht, in den Rückspiegel zu sehen und sie hat ihn stattdessen nach oben geklappt, sodass sie auch gar nicht in den Rückspiegel mehr sehen konnte. Und sie hat dann tatsächlich auch ihren Salbei angezündet und nach dem Weihwasser gegriffen. Und in diesem Moment traf dann etwas 3-mal mit voller Wucht das Heck des Autos. Das ganze Fahrzeug bebte. Und kurz darauf sprangen ihre Freunde ins Auto und schrien, sie solle losfahren. Ja, und sie ist dann auf jeden Fall auch erstmal gefahren. Und als sie dann so ein Stück entfernt waren, haben die anderen dann erzählt, sie hätten schon auf dem Weg zum Friedhof Schritte, Stimmen und ein Knurren gehört und dann einen Schrei. Aber damit war die Nacht jetzt noch nicht vorbei. Einer der Freunde wollte nämlich zurück, weil er der Meinung war, wir haben doch noch gar nichts gesehen. Wir waren ja noch gar nicht richtig auf dem Friedhof. Sie sind dann also wieder dahin gefahren und diesmal hat sie dann direkt am neuen Kirchengebäude auf der anderen Straßenseite geparkt. Und sie ist dann wieder im Auto geblieben, während die anderen mit einer Taschenlampe...
Ja, klar, weißt du.
Meinst du nicht, dass sie das gemacht hat?
Machst du doch nicht, oder?
Sie schon. Vielleicht wollte sie den Dämon auch konfrontieren. Sie hatte ja immerhin Weihwasser dabei.
Ich finde das so komisch. Erstmal skeptisch sein, aber dann Weihwasser mitnehmen und dann fährst du aber nochmal mit und bleibst wieder allein. Ich weiß ja nicht.
Angeblich hat sie das so gemacht.
Mhm.
Und sie hat dann halt ihren Freunden hinterhergeguckt, die eben bewaffnet mit ihrer Taschenlampe durch ein Loch im Zaun auf das Gelände geklettert sind. Und es war jetzt vereinbart, dass sie dreimal mit der Taschenlampe blinken würden, sobald sie bei der Kapelle wären, um zu zeigen, dass sie da quasi angekommen sind. Und tatsächlich war es so, dass sie nach einigen Minuten gesehen hat, wie sich so drei Lichtblitze, also sie hat so drei Lichtblitze gesehen, die von den Ruinen der alten Kapelle kamen. Und sie dachte dann, okay, die sind da angekommen, hat dann dreimal mit ihren Scheinwerfern zurückgeblinkt. Und kurz darauf sah sie ihre Freunde jetzt panisch über die Straße rennen und wieder sind die ins Auto gesprungen und haben geschrien, sie soll sofort losfahren. Und dann sind sie erstmal 10 Minuten schweigend und geschockt da weggefahren und dann hat einer von ihnen sein Schweigen gebrochen. Er hat nämlich gesagt, sie hätten Schritte und Stimmen zwischen den Grabsteinen gehört und dann sei oben am Hügel eine große dunkle Gestalt aufgetaucht, genau in dem Moment, als die Lichtsignale von ihrem Auto zu sehen waren. Ja, und sie war jetzt natürlich total verwirrt, weil sie sagte, hey, ihr wart doch schon oben bei der Kirche, ihr habt mir doch auch diese Lichtsignale gegeben. Und die Freunde haben aber Stein und Bein geschworen, dass sie das nicht war.
Erinnert mich so ein bisschen dran, weißt du noch, als wir in dem alten Kulturhaus waren?
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber erzähl mal.
Wir durften offiziell rein, also es ist ein Lost Place und wir durften ganz offiziell rein. Wir haben uns einen Schlüssel geholt und durften den Lost Place eben besichtigen, weil wir da ein Buch spielen lassen wollten von uns, auch gemacht haben letztendlich. Sind eben durch die Tür mit dem Schlüssel rein. Es gab da aber auch ein paar Jugendliche, die sind unten im Keller durch das Fenster eingestiegen. Und die haben so einen Schreck gekriegt, als wir da reingekommen sind. Also die haben angefangen zu schreien und sind dann weggelaufen. Und die haben, glaube ich, wirklich gedacht, auch die haben den Teufel gesehen oder so, als die uns da einfach gehört haben. Weil diese Tür, also diese Vordertür, benutzt man ja logischerweise offiziell nicht, wenn man da inoffiziell reinkommt und dass es einen Schlüssel gab und dass man da so einfach reinkam, war, glaube ich, jetzt auch da nicht so bekannt. Und ja, ich glaube, die sind da nie wieder reingegangen danach. Und daran erinnert mich das so ein bisschen, weil du auch sagst, da sind andere auf dem Friedhof unterwegs, die dann auch versuchen, die Jugendlichen zu erschrecken. Und die erschrecken es dann wahrscheinlich auch gegenseitig und so. So kommt mir das so ein bisschen vor.
Ja, mir auch. Aber ich fand es auf jeden Fall damals ziemlich spannend, dass wir da mal der Teufel waren.
Ja, das war sowieso ganz cool, dass wir diese ganzen Lost Places angucken konnten.
Ja, das
ganz offiziell waren wir da drin, überall.
Also Leute, wenn ihr Lost Places besichtigen wollt, fangt einfach an, Bücher zu schreiben, dann lässt man euch da rein.
Ja.
Ja, also was sagst du generell zu dieser Geschichte? Quatsch, oder?
Ja, ich glaube nicht kompletter Quatsch, glaube ich nicht. Ich denke, dass sie wirklich hingefahren ist mit ihren Freunden, dass die da was erleben wollten. Ich denke, dass die Freunde sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen in Angst gemacht haben. Das glaube ich schon. Ich glaube aber, dass die Erzählung im Nachhinein ein bisschen aufgebauscht worden ist.
Okay, ja, da bin ich ganz bei dir. Gerade mit diesen Lichtsignalen und so. Ich finde, das ist auch so ein bisschen Klischee-Spukgeschichte. Aber gut, Klischee-Spukgeschichten müssen auch irgendwo herkommen.
Ja, klar.
Man weiß es nicht. Man kann es ihr nicht beweisen, man kann es auch nicht widerlegen. Ich erzähle dir mal die nächste Spukgeschichte, die angeblich jemand dort erlebt haben will. Es war tief in der Nacht, kurz vor Morgengrauen, als ein junger Mann zusammen mit seiner Freundin und deren Vater beschloss, den Friedhof von Style zu besuchen. Sie waren in Lawrence, Kansas, zu Besuch bei der Familie seiner Freundin und sie hatten sich irgendwie angewöhnt, immer so bis in die frühen Morgenstunden wach zu bleiben. Und in dieser Nacht gegen 4 Uhr fiel die Entscheidung spontan. Die Mutter blieb zu Hause, die drei anderen machten sich auf den Weg. Etwa 20 Minuten später erreichten sie die kleine Siedlung, in dem der berüchtigte Friedhof liegt. Sie parkten vor der Kirche, die direkt gegenüber des Geländes steht. Der Vater warnte sie, normalerweise patrouilliere hier ein Polizist, um neugierige Besucher fernzuhalten. Aber diesmal war niemand zu sehen. Als sie aus dem Wagen stiegen, legte sich eine unheimliche Stille über die Umgebung. Kein Wind, kein Insekt, kein Laut, als würde die Nacht selbst den Atem anhalten. Sie überquerten die Straße und traten durch das offene Tor des Friedhofs. Zwischen den alten Grabsteinen sank der Boden unter ihren Füßen leicht ein, feucht und federnd, als würde er nachgeben. Aus Rücksicht auf mögliche Anwohner ließen sie ihre Taschenlampen aus. Bald erreichten sie einen toten, verdrehten Baum, der einsam am Weg stand. Der Pfad führte von dort den Hügel hinauf, an dessen Spitze die Trümmer der alten Kapelle lagen. Der Vater erzählte ihnen von einer alten Legende. Wenn man an die Rückwand der alten Kapelle eine Glasflasche warf und sie nicht zerbrach, erschien der Teufel und zog einen in die Hölle. Sie durchsuchten jetzt die Überreste der Kirche, schoben Steine beiseite, suchten nach Inschriften oder Zeichen, aber außer merkwürdig gleichmäßigen Kratzspuren auf einigen Steinen fanden sie nichts. Und diese Spuren, die waren zu ordentlich für ein Tier und sie dachten jetzt, dass das vielleicht das Werk von Jugendlichen war, die sich einen Spaß erlaubt hatten. Eine halbe Stunde lang streiften sie jetzt umher, lauschten in die Stille und schalteten ihre Lampen nur ein, wenn in der Ferne ein Auto zu hören war. Warum weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Dann fand auf jeden Fall seine Freundin eine leere Bierflasche im Gras, eine Corona-Flasche, die unversehrt war. Also vielleicht hatte jemand gegen die Wand geworfen, es war aber nichts passiert und derjenige war in die Hölle gezogen worden, wir wissen es nicht.
Ja, bestimmt.
Und der junge Mann scherzte jetzt, dass er sie ja an die Rückseite der Kirchenruine stellen könne, genau dorthin, wo einst die Wand gestanden hatte, als eine Art Ohm für künftige Besucher. Und während er sich jetzt bückte, um die Flasche aufzuheben, stand der Vater links von ihm mit der Taschenlampe und die Freundin einige Schritte dahinter. Und in dem Moment, als seine Hand die Flasche berührte, kam von der anderen Seite, also von dort, wo keiner stand, ein seltsames Geräusch. Es klang wie ein Zischen, so ein bisschen wie das Zischen von Gas aus einer Gasleitung. Und es kam von ungefähr 15 Meter entfernt, irgendwo zwischen den Trümmern. Beide Männer richteten jetzt ihre Lampen dorthin, aber da war nichts. Das Geräusch hörte aber nicht auf. Sekunden später folgte ein Gurgeln, dann ein Kratzen. Ein Laut, der sie an ein Tier erinnerte, aber keines, das sie kannten. Der Vater, der aus Kansas kam und dort sein ganzes Leben verbracht hatte, schwor später, er habe nie etwas Vergleichbares gehört. Und doch schien, was immer dort war, von ihrem Lärm aufgeweckt worden zu sein. Sie suchten jetzt nach der Quelle des Geräuschs, konnten es aber nicht finden. Und schließlich ließ der junge Mann jetzt die Flasche wieder fallen und ließ sie da liegen und sie beschlossen dann zurück zum Auto zu gehen. Schon aus der Ferne sahen sie allerdings, dass im Inneren des Wagens Licht brannte. Als sie ankamen, waren alle Türen geschlossen und verriegelt, genauso wie sie das Auto hinterlassen hatten. Und niemand von ihnen konnte sich erinnern, das Licht angelassen zu haben. Im Gegenteil, sie hatten es bewusst ausgeschaltet, bevor sie losgegangen waren.
Das mit der Flasche hat mich an was erinnert.
Mhm.
Weißt du noch?
Mhm.
Weißt du?
Ja, ich weiß leider. Willst du mal erzählen?
Ja, kann ich machen. Also wir waren als Kinder oder Jugendliche, ich weiß nicht, alt waren wir, 12, 13, irgendwie so?
Irgendwie so in dem Dreh. Mhm.
Ja, auch mal interessiert am Gläserrücken. Und wir haben das mit einer Freundin zusammen gemacht, in so einer Gartenlaube. Sie hat das so ein Glas von zu Hause irgendwie mitgebracht. Und ja, das hat auch funktioniert. Also ich würde auch aus heutiger Sicht immer noch sagen, es hat funktioniert.
Ja.
Weil klar, man kann immer sagen, irgendeiner schiebt. Zu irgendeinem Zeitpunkt hatten wir aber unsere Hände weg und keiner hat mehr geschoben. Und das Glas hat sich trotzdem noch bewegt. Egal. Auf jeden Fall haben wir das gemacht, haben dann auch Fragen gestellt und so weiter, wie man das eben macht. Wir waren auch sehr, sehr mutig, finde ich. Von uns ist jetzt auch irgendwie keiner panisch rausgerannt oder so. Nur zu irgendeinem Zeitpunkt eben, als sich dann das Glas eben auch angefangen hat, unabhängig von unseren Berührungen zu bewegen, war das dann für uns genug. Und wir haben unsere Sachen gepackt und sind dann halt gegangen, also haben das halt beendet. Beziehungsweise wir haben es eben nicht beendet. Und das war wohl ein großer Fehler, weil das soll man wohl beim Gläserrücken machen, dass man letztendlich den Geist, den man da beschworen hat, auch irgendwie wieder verabschiedet. Aber wir waren halt Kinder, wir haben das nicht gewusst. Dann passierten doch ganz, ganz viele seltsame Dinge bei uns.
Extrem seltsame Dinge.
Also es war sowas wie, da habe ich mal bei Sarah übernachtet, da ging nachts eine Kamera an, die sie da hatte. Bei mir ist ständig nachts um die gleiche Uhrzeit, das war immer um 3 Uhr, meine Stereoanlage angegangen und wir haben dann auch mal bei Sarah so ein Diktiergerät hingelegt, um das nachts so aufzunehmen und da waren auch immer solche Geräusche zu hören. Ich weiß nicht, was es jetzt hört, so. Als würde einer so mit den Fingernägeln so auf die Tischplatte klopfen.
Und nicht nur das. Ich hatte damals so Korbsessel. Kennt ihr bestimmt so 90er-Jahre Korbsessel bei mir im Zimmer? Und man hörte dann auch mitten in der Nacht, wie dieses Material sich dann so senkte und hob, als wenn sich da jemand setzen würde.
Also ja, das waren schon sehr, sehr viele komische Sachen, die da passiert sind. Und wir haben die halt dann alle drei erlebt und wussten halt nicht so richtig, wie man das jetzt wieder loswerden soll. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendeiner hat uns dann gesagt, wir sollten dieses Glas zerstören, ne?
Mhm, genau.
So, das Glas zerstören. Und haben dann gedacht, okay, kann ja nicht so schwer sein. Und haben das dann gegen eine Wand geworfen.
Also gegen eine massive Hauswand.
Ja, einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Dieses Scheißglas ist einfach nicht kaputt gegangen.
Mm-mm, ist es nicht.
Und dann weiß ich noch, hat unsere Freundin das hinter ihren Eltern untergeschummelt. Die hat das dann einfach zurückgestellt in den Küchenschrank.
So nach dem Motto, es ist nichts passiert. Es ist ein normales Glas.
Ja, so war das. Und deswegen, da hat mich das jetzt dran erinnert mit der Flasche, die dann nicht kaputt geht, wenn man sie dagegen schmeißt.
Für alle da draußen, die immer noch denken, wir wären nicht spirituell, jetzt kennt ihr unsere Wahrheit. Ja, wir haben auch schon sowas erlebt.
Ich sag das ja immer. Ich zweifle nur an den meisten Geschichten. Wahrscheinlich werden jetzt auch die meisten an meiner Geschichte zweifeln. Das verstehe ich total. Denn ich habe auch keine Fotos mehr von damals.
Nein.
Ich weiß nicht mal mehr, aber ich glaube, tatsächlich müssten wir noch irgendwo diese Kassette haben von dem Diktiergerät. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das weggeschmissen haben.
Haben wir irgendwo, aber das Diktiergerät habe ich nicht mehr.
Gut, aber die Kassette noch. Mhm. Da waren doch immer so Wassergeräusche mit Stimmen drauf, ne?
Ja, da waren auch Wassergeräusche, genau, so Wassergeräusche, also so ein Geblubber und Stimme im Hintergrund, ja.
Mhm.
Also waren extrem seltsame Dinge drauf.
Gut, aber ich verstehe, wenn ihr uns das jetzt nicht glaubt, nur daran hat mich das jetzt halt erinnert mit der Flasche.
Yes, mich auch. Und ansonsten, diese Geschichte, glaubhaft für dich oder nicht?
Diese Geschichte ist für mich an sich nichts besonders spooky irgendwie. Also ja, die haben da meinen da irgendein Geräusch gehört zu haben. Da war wahrscheinlich auch irgendein Geräusch und fertig. Und was das mit dieser Flasche auf sich hat, da waren vorher betrunkene Jugendliche.
Und das Licht im Auto?
Wie oft hat man das, dass man denkt, man hat es ausgemacht, man hat es ein Stückchen zu weit geschoben? Weil normalerweise musst du da ja gar nicht dran rumschieben. Normalerweise machst du die Tür auf, das Licht geht an und du machst die Tür wieder zu.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, das ist halt mal manchmal doch auch so, dass man plötzlich so ein Brett vorm Kopf hat, man macht irgendwie die Tür auf, warum ist jetzt das Licht an, schaltet daran rum, macht die Tür zu und das Licht brennt innen immer noch.
Mhm.
Und sowas, denke ich, ist da einfach passiert. Die waren aufgeregt.
Und ein Auto hat ja manchmal auch einfach Fehlfunktionen. Also ich saß mal drin, habe irgendwo gewartet, hatte wirklich alles Ausschlüssel abgezogen, weil ich immer Angst habe, dass meine Batterie sonst leer geht. Und auf einmal ging das Radio an. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt einen Geist vermutet.
Ja.
War wahrscheinlich einer. So die Ghostbusters-Titelmelodie, aber ich war so, nee, ach Quatsch.
Akte X.
Boah, nee, dann wäre ich rausgegangen. Dann wäre ich sofort ausgestiegen. Akte X-Melodie braucht mir keiner mitkommen. Nope. Da bin ich raus. Ja, ich habe jetzt noch eine dritte Geschichte und dann kommen wir nochmal dazu, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Also wir nähern uns so langsam dem Ende, aber diese Geschichte möchte ich von dir noch bewertet haben. Und
okay. Zwar,
ist ja auch kurz vor Halloween, da könnt ihr euch mal ein paar Gruselgeschichten anhören.
Ja, klar.
Der Junge, über den wir jetzt reden, lebte nur eine Stunde von Style entfernt. Und schon als Teenager...
Lebte nur eine Stunde, dachte ich, ist doch auch der Arme.
Mein Gott.
Ja.
Nein, nur eine Stunde von Style entfernt. Und schon als Teenager zog es ihn immer wieder dorthin. Mit Freunden fuhr er mitten in der Nacht zum Friedhof. Heimlich, mit flackernden Taschenlampen und Herzklopfen. Meist passierten nur Kleinigkeiten. Ein Schatten, ein Rascheln, ein kalter Windstoß, der einem am Ohr vorbeizog. Doch einmal, erinnert er sich, wurde es richtig schlimm. Sie waren wieder auf dem Weg dorthin, wie so oft, und im Auto ging die Diskussion los. Gibt es Geister oder nicht? Fast alle sagten nein, außer ihm und einem anderen Jungen. Er selbst war da übrigens so 15 Jahre alt. Und beide waren sich jetzt unsicher, aber sie waren offen für das Thema. Auf dem Friedhof angekommen, verbrachten sie eine halbe Stunde zwischen den Grabsteinen, als plötzlich aus einem Feld hinter dem Gelände ein Schrei ertönte. Und der Schrei klang nicht menschlich. Er erinnerte den Jungen an ein sterbendes Tier und er hatte sofort aber auch eine andere Assoziation, und zwar von einem Menschen, der verbrennt, und dessen Todesschreie. So, das hatte er sofort im Kopf irgendwie.
Das war jetzt gruselig.
Warum?
Hast du es nicht gehört?
Nee, was war denn?
So,
echt
so
draußen?
Das Kind, glaube ich, von unten, aber...
Schon die passende Untermalung hier. Naja, auf jeden Fall war dieser Schrei so roh und so verzweifelt, dass einem das Blut in den Adern gefror. Er und sein Freund sahen sich jetzt entsetzt an, aber das Seltsame war, die anderen hörten nichts. Während der Schrei weiterhallte, bestimmt eine Minute lang, lachten ihre Freunde nur, überzeugt davon, dass die beiden sie veräppeln wollten. Niemand außer ihnen schien etwas wahrzunehmen. Und später zu Hause suchte er jetzt nach Antworten und stieß auf eine alte Geschichte aus Stahl. Ein kleiner Junge, der in einem Feld ums Leben kam, als sein Vater das trockene Gras verbrannte.
Oh.
Mhm. Und ich kann jetzt schon mal vorgreifen, das ist wirklich passiert. Seitdem hat er dieses Erlebnis nie ganz vergessen, auch wenn er es oft verdrängt, wenn das Thema Style aufkommt. Vielleicht, so sagt er, haben Menschen, die an Übernatürliches glauben oder zumindest nicht völlig ausschließen, dass es sowas gibt, eine Art offenen Kanal für sowas. Vielleicht hören oder sehen sie Dinge, die anderen verborgen bleiben. Und seine Theorie ist jetzt, komischerweise, dass der wahre Ursprung der dunklen Energie von Stahl nicht auf dem Friedhof liegt und auch nicht bei der Kapelle, sondern bei diesem komischen, toten, bizarr gewachsenen Baum, den jetzt schon mehrere Leute beschrieben haben, der sich über das Gelände neigt. Und er denkt sich, vielleicht war dieser Ort schon unheimlich lange, bevor die ersten Gräber da standen, weil vielleicht dieser Baum schon damals da stand. Denn, so sagt er, über ganz Ost-Kansas liegt etwas Düsteres. Als wäre es ein Bahnhof für die Verdammten. Und hier sind wir auch wieder bei unserem Zitat vom Anfang, das stammte nämlich aus dieser Geschichte.
Mhm.
Ja, und was sagst du jetzt zu dieser Story, dieser Schrei? Glaubst du, der ist da wirklich aufgetaucht?
Ich habe ihn auch gehört, also ja.
Und glaubst du, er hat einen übernatürlichen Ursprung oder glaubst du, das waren wieder nur die Anwohner?
Nee, sowas glaube ich tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn da so ein Kind so grausam ums Leben gekommen ist, das kann ich mir total gut vorstellen, dass so eine Art von Spuk dann da herrscht.
Und denkst du, das ist dann der kleine Junge, der keine Ruhe gefunden hat? Oder denkst du, das ist irgendwie so ein Riss
in der Zeit? Das kann ich mir
immer
so ganz schwer erklären, wo sowas dann herkommt und was die dann letztendlich wollen, die Toten, wenn die sich so auf so eine Art dann irgendwie bemerkbar machen sollten. Das kann ich mir nicht erklären, aber Glauben tue ich das an der Stelle schon.
Okay, habe ich doch noch eine Geschichte gefunden, die glaubhaft ist. Ich muss sagen, mir ist da auch ein bisschen so kalt den Rücken runtergelaufen, als ich die Geschichte gelesen habe. Das war dann auch wieder mal der Zeitpunkt, wo ich mir danach beim Schreiben lieber Musik angemacht habe, weil ich mich ansonsten gegruselt hätte.
Ja, ich glaube, das ist einfach, weil das mit so einer wahren, grausamen Geschichte verknüpft ist.
Ja, das denke ich auch. Und die Geschichte ist auch wirklich belegt. Also der Junge damals, der hieß Oliver Bahnmeier, wieder ein deutscher Nachname. Und er kam im Jahr 1908 auf diese Weise ums Leben. Also er verbrannte, als sein Vater eben einen Feld abbrannte, was ja üblich ist. Und seitdem heißt es auch, dass das Grab von Oliver verflucht wäre und dass jeder, der auf diesen Grabstein tritt, in die Hölle kommt. Und das fand ich jetzt ganz interessant, weil das ja ein bisschen zu dieser Hexenstory passt. Und da sieht man, glaube ich, auch mal wieder so ein bisschen, wie solche Geschichten sich dann weiterentwickeln.
Wobei ich auf den Grabstein treten auch schon mal wieder sehr seltsam finde. Weil wie kann man auf einen Grabstein treten? Diese Grabsteine, die man da gesehen hat, sind ja auch alle sehr hoch. Also eher auf das Grab wahrscheinlich.
Wahrscheinlich
oder?
Schon. Das kann durch die. Also es kann sein, dass ich es blöd übersetzt habe. Ich musste aber auch daran denken, als ich das gelesen habe. Mein Opa zum Beispiel hat doch so ein aufgeklapptes Buch als Grabstein. Weißt du, das
ja, aber
da eher
haben
so.
Die da ja offensichtlich nicht. Die haben da ja eher so sehr hohe Grabsteine. Ich glaube, so ein aufgeklapptes Buch ist dann doch eher sowas Modernes und so Grabplatten. Hat man auf den Bildern zumindest keine gesehen, glaube ich.
Nee, also die habe ich auch nicht gesehen. Aber falls ihr mal da sein solltet, bitte einfach grundsätzlich nicht auf das Grab treten.
Ja, wie du schon gesagt und grundsätzlich hast. Mal Fotos machen, Videos machen und alles an mich schicken.
Ist schon interessant, dieser Ort.
Ja, ich finde solche Spukorte oder angeblichen Spukorte immer interessant. Ich finde immer nur nicht so cool, was daraus gemacht wird.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Und bei mir war es jetzt so, dass ich bei der Recherche auch irgendwie so unzufrieden war, weil ich diesen Ort schon irgendwie komisch finde. Aber diese ganzen Geschichten ja jetzt wirklich nicht belegbar sind. Und man natürlich jetzt auch wieder so das Totschlagargument nehmen könnte, ja, das ist halt einfach ein Ort, da haben sich Leute Sachen zu ausgedacht, da gibt es gar keinen richtigen Spuk. Was mir aber die ganze Zeit so im Gedächtnis geblieben ist, waren diese Aussagen vom Anfang, dass die Leute meinen, irgendetwas stimmt nicht mit Ostkansas. Und da bin ich dann nochmal ein bisschen dran geblieben und habe geschaut, ob das stimmt, dass da wirklich so viel Schlimmes passiert ist. Und tatsächlich ist sogar in Style selbst noch eine weitere tragische Geschichte passiert, von der man weiß, und das war auch im 20. Jahrhundert, also in den 1920er Jahren, wurde nämlich ein Mann vermisst eine Weile. Und er wurde dann später erhängt an einem Baum aufgefunden. Ob das jetzt ein Baum auf diesem Friedhof war oder sogar dieser eine Baum, den immer alle so unheimlich finden, konnte ich leider nicht verifizieren. Diese Geschichte steht aber auch in ganz vielen Quellen. Also das scheint wirklich so passiert zu sein. Man weiß aber nicht, ob der Mann sich selber erhängt hat oder ob er erhängt worden ist. Und das ist eben immer noch nicht alles. Denn wenn man sich die Geschichte von Ostkansas genauer ansieht, dann versteht man, warum so viele Leute glauben, dass über der Region ein dunkler Schatten liegt. Die Erde dort hat sehr viel Leid gesehen. Und manche sagen, das habe Spuren hinterlassen, die eben bis heute spürbar sind. Schon lange vor der Gründung des kleinen Ortes Style war das Gebiet ein Ort der Gewalt. Mitte des 19. Jahrhunderts tobten hier die sogenannten Bleeding Kansas Kriege. Blutige Auseinandersetzungen zwischen Sklavereibefürwortern und Gegnern. Noch bevor der amerikanische Bürgerkrieg offiziell begann. Ganze Dörfer brannten nieder. Familien wurden aus ihren Häusern getrieben und unzählige Menschen starben auf offener Straße. Besonders im Gebiet um Lawrence, nur wenige Meilen von Style entfernt, kam es zu Massakern und Rachefeldzügen. 1863 überfiel der Südstaaten-Guerilla-Führer William Quantrill mit seinen Männern die Stadt, tötete rund 200 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, und legte Lawrence in Schutt und Asche. Dieses Ereignis, das als Lawrence Massacre in die Geschichte einging, gilt bis heute als eines der grausamsten Kapitel des Bürgerkriegs. Die dunkle Geschichte von Ostkansas ist jedoch nicht auf Bleeding Kansas beschränkt. Im Jahr 1882 wurden in Lawrence drei Männer, Peter Vinegar, Isaac King und George Robertson, von einem Mob für den Mord an einem weißen Mann verantwortlich gemacht und ohne Gerichtsverfahren an der Kansas River Bridge erhängt. Ein weiteres erschütterndes Ereignis kam 1901 in Leavenworth vor. Fred Alexander, ein afroamerikanischer Kriegsveteran, wurde beschuldigt, eine weiße Frau ermordet zu haben. Obwohl die Beweise fraglich waren, wurde er von einem Mob gefangen genommen, gefoltert und verbrannt. Ein grausames Beispiel für rassistische Gewalt in der Region. Zwischen 1870 und 1873 terrorisierte die Familie Bender Reisende entlang des nahen Osage Trails. Unter dem Vorwand, Gastfreundschaft zu bieten, lockten sie ihre Opfer in ihre Hütte, töteten sie und vergruben die Leichen im Keller. Mindestens 8 Menschen fielen diesem Verbrechen zum Opfer, bevor die Familie spurlos verschwand.
Die Geschichte kenne ich irgendwie.
Ja, die kam mir auch bekannt vor. Ist jetzt auch eher so ein bisschen True Crime, also wenn wir die mal ausführlich machen sollen, wäre jetzt mal was Historisches, dann lasst uns das unbedingt wissen.
Nee, ich habe was anderes für dich im Zusammenhang mit Sklaverei. Den wollte ich dir noch andrehen, weil ich gerade was anderes mache.
Okay, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall ist es so, dass auch Naturkatastrophen die Gegend immer wieder heimsuchen, also Tornados, Dürren, Brände, ganze Farmen, die über Nacht zerstört werden. Und setzt man all das zusammen, das Blutvergießen der Grenzkriege, die Gewalt des Bürgerkriegs, das Leiden der Pioniere, die mysteriösen Todesfälle und die Naturkatastrophen, dann erscheint die Vorstellung gar nicht mehr so abwegig, dass Ostkansas etwas Düsteres anhaftet. Und vielleicht kanalisiert sich das alles ja auf dem Friedhof von Stahl. Und deswegen spüren die Leute da auch diese seltsamen Anwesenheiten und denken, da begegnet ihnen der Teufel. Ja, Nadine, was ist deine Meinung?
Eigentlich immer noch die gleiche. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da spukt, dass da gewisse Leute gewisse Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube aber, dass das ganz toll aufgebauscht ist. Und diesen Zusammenhang mit einem Tor zur Hölle sehe ich da einfach immer noch nicht.
Das geht mir ganz genauso, wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht so richtig an irgendwelche Höllentore glaube.
Wenn es jetzt 7 Orte gäbe, die auf gewisse Weise verknüpft sind, wo das Gleiche passiert, okay, würde ich sagen, ja, von mir aus verstehe ich, wie man auf 7 Höllentore kommt. Aber es sollen 7 sein und die Liste, die variiert ein bisschen und manchmal sind es auch mehr Orte und jeder will irgendwie so ein Höllentor haben und die Symptome, hätte ich fast gesagt, gleichen sich nicht. Nee, also ans Höllentor glaube ich nicht, an den Spuk glaube ich schon.
Was den Spuk angeht, bin ich ganz bei dir, weil ich denke, da gibt es so viele Erzählungen, das hält sich jetzt auch schon über so viele Jahrzehnte, dass ich doch tatsächlich eher denke, das kommt von irgendwas, als dass ich davon ausgehe, dass dieser Student sich das einfach mal ausgedacht hat. Können wir vorstellen, dass auch vorher schon in der Region sich vielleicht gewisse Dinge erzählt worden sind und dass er die dann in seinem Artikel tatsächlich aufgegriffen hat?
Ich glaube, dass es potenziell überall spukt, dass man es nur zulassen muss, dass man nur dafür empfänglich sein muss. Ich glaube, gar nicht so an den Ort, an dem es jetzt spukt oder so. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass an Orten, wo mehr schlimme Sachen passiert sind, dass man das da deutlicher spürt, weil dann da vielleicht auch mehr Seelen rumspuken, die ihren Frieden nicht gefunden haben. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Das erinnert mich jetzt auch wieder an die in Brasilien, weißt du noch, die gesagt hat, dass sie nicht nach Europa kommen möchte?
Mhm. Ja, sie waren in Brasilien, in Rio und hatten da eine Tour. Und die Frau, die Tour gemacht hat, die war sehr spirituell. Die hat auch gesagt, sie würde mit Geistern kommunizieren können. Sie wäre auch ein Medium. Sie hat uns alle möglichen Geschichten erzählt. Und als es dann darum ging, sich so langsam zu verabschieden, da haben wir dann sowas gesagt wie, ach ja, vielleicht kommst du ja mal nach Europa. Und da hat sie eigentlich ziemlich ängstlich reagiert, hat gesagt, nein, sie will niemals nach Europa. Und dann waren wir natürlich erstaunt, warum nicht? Und dann hat sie gesagt, in Europa sind so viele schlimme Dinge passiert, so viele Kriege und furchtbare Dinge, dass sie Angst hat vor den ganzen Geistern, die hier in Europa rumspuken müssten, weil sie keinen Frieden gefunden hat. Und dass sie meint, sie würde damit nicht klarkommen.
Ja, dass die sich an sie wenden würden, hat sie dann gemeint.
Ne? Genau.
Dass sie eben spiritueller wäre als wir Europäer, dass wir da gar nicht mehr so den Sinn für haben. Mhm. Und wenn dann jemand dahin kommt, der, ja, für den sowas, ich sag jetzt mal, normal ist, mit Geistern zu kommunizieren, der sich einfach als Medium bezeichnet, hat sie gedacht, dass diese ganzen Seelen dann so auf sie einstürmen würden.
Genau. Und davor hat sie sich einfach gefürchtet. Und deswegen möchte sie Europa eigentlich nie besuchen. Und das war schon irgendwie spannend. Ja, so eine Einstellung hört man ja jetzt auch nicht so oft, finde ich. Gerade weil wir sind ja hier in der Regel nicht so. Wir sind ja eher rational und sagen, ja, könnte vielleicht sein, könnte nicht sein. Für sie war das einfach eine Tatsache. Ja, und was du gerade gesagt hast, dass du das Gefühl hast, es könnte überall potenziell spuken, finde ich eigentlich einen spannenden Gedanken. Weil ich denke mir so, wenn das so ist, dann macht es ja total Sinn, dass es vielleicht auf manche Orte dann aber trotzdem sich so stärker überträgt. Weil wenn manche Leute da meinen, solche Erlebnisse zu haben, gehen andere Leute schon mit der Erwartung dahin, dort auch solche Dinge zu erleben, werden in dem Moment vielleicht automatisch offener für sowas und erleben dann auch eher solche Dinge und so entstehen vielleicht einfach solche klassischen Spukorte.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Weil meistens spricht man über sowas ja nicht. Man tut das ja meistens irgendwie ab. Man sagt ja nicht, oh, da hat's gespukt, sondern da ist jetzt aus irgendwelchen Gründen ein Schuh umgefallen, ne?
Mhm.
So, also nein, ist doch so. Man versucht das doch immer irgendwie zu erklären. Mhm. Und wenn man irgendwas sehr Seltsames erlebt, dann mag man das gar nicht so erzählen, weil man denkt, die Leute denken sowieso, man spinnt und
ja.
Und ich glaube, wenn das dann mal jemand äußert und wenn sich dann da so ein Hype drum entwickelt, dann kann ich mir das gut vorstellen, ja.
Und ich glaube, gerade unter Jugendlichen auch, weil wenn du jugendlich bist, dann bist du ja noch nicht so in diesem, ich tue das ab-Modus, sondern du bist ja eher so in diesem, ich finde das cool, da mutig hinzugehen und dann gucke ich einfach mal, was mir passiert. Du bist da ja eigentlich theoretisch noch offener für sowas. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Jugendliche, die da hingehen, tatsächlich irgendwas erleben.
Ja, heißt doch auch immer so, Kinder sind empfänglich dafür, aber auch so Jugendliche, gerade so in der Pubertät, werden doch sehr, sehr empfänglich für Übernatürliches.
Ja, stimmt. Also, sind wir dann der Meinung, Spuk in Style ja, Teufel und Höllentor eher nicht.
Unterschreibe ich so.
Ja, jetzt möchten wir natürlich auch gerne wissen, was ihr dazu denkt. Habt ihr schon mal von Style gehört? Wart ihr vielleicht schon mal da? Glaubt ihr an den Spuk dort? Hättet ihr Angst, mit dem Flugzeug darüber zu fliegen? Oder wart ihr generell vielleicht schon mal auf einem Friedhof, wo ihr das Gefühl hattet, hier stimmt was nicht? Und was haltet ihr von dieser Geschichte mit den Höllentoren? Kennt ihr vielleicht auch Orte, von denen es heißt, dass es welche wären?
Wart ihr schon mal da?
Ja, lasst uns einfach mal, wie immer, eure Gedanken in den Kommentaren wissen.
Und an die Leute, die uns jetzt einen Daumen nach unten geben wollen, weil das eine Mystery-Folge ist, bitte, bitte lasst es, macht es einfach nicht.
Da hättet ihr nicht dran müssen. Ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch, euch Happy Halloween zu wünschen.
Ja, geht jetzt bald los.
Und genau wie im letzten Jahr, wenn ihr morgen feiern geht, dann passt bitte gut auf euch, aufeinander und auf eure Getränke auf, denn viel gefährlicher als die Geister, von denen wir hier sprechen, sind, wie wir ja wissen, die Menschen da draußen. Also seid bitte vorsichtig.
Genau, aber lasst euch den Spaß nicht verderben, feiert trotzdem schön und wenn ihr Lust habt, schickt uns doch mal Fotos von euren tollsten Kostümen.
Oh ja, gerne.
Also, wir sehen uns dann oder hören uns dann am Dienstag wieder.
Bis dann.
Tschüss.